Nun, ich habe eine interessante Botschaft heute Morgen. Und zwar trägt sie den Titel, der Schein kann trügen. Der Schein kann trügen. Du magst sagen, was hat das mit Ostern zu tun? Das wirst du merken im Laufe der Botschaft. Denn das ganze Ostergeschehen ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel dafür, wie der Schein trügen kann. Vielleicht merkst du schon ein wenig, auf was ich hinaus will oder worauf das Ganze hinauslaufen könnte. Ostern scheint bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die ultimative Niederlage zu sein der christlichen Botschaft oder überhaupt der Botschaft und des Lebens und des Dienstes Jesu. Aber dann auf einmal, ohne dass es vorher angekündigt worden wäre durch die Umstände, es ist angekündigt worden von Jesus selbst und von der Schrift an vielen Orten, aber ohne dass die Umstände irgendwie Zeugnis davon abgelegt hätten, geschieht auf einmal das Unglaubliche, das Wunderbare, das alles Überwältigende, das nie Dagewesene. Deswegen bin ich zu diesem Titel gekommen, aber er hat noch mehr Bedeutung, ihr werdet es gleich noch sehen. Als ich heute Morgen nach einem passenden Zitat suchte für diese Botschaft, bin ich erst nicht fündig geworden. Und dann dachte ich, nun, dann finde ich vielleicht einfach einen flotten Spruch, der diesen Titel, der Schein kann trügen, noch ein bisschen von einer anderen Seite beleuchtet. Und tatsächlich fand ich das auch, und zwar in der englischen Redewendung «Don't judge a book by its cover». «Don't judge a book by its cover». Mit anderen Worten, beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband. Und das ist im Englischen eine stehende Redewendung und ich hoffe, ihr stimmt dem zu. Du darfst oder solltest eigentlich ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen. Denn dann könnte es zum Beispiel sein, dass du über die Bibel ein falsches Urteil fällst. Langweiliges, schwarzes Buch. Wahrscheinlich, ich dachte früher immer, wenn ich die Traubibel meiner Eltern aus dem Regal nahm, weil da lag so eine schöne getrocknete Rose drin von der Hochzeit meiner Eltern, und leider benutzen sie die Bibel ansonsten nicht viel, nicht oft. Aber mich hat dieses Buch immer fasziniert. Vielleicht, weil es so etwas Würdiges, Ehrenhaftes hatte. Aber zugleich dachte ich auch immer, wenn ich dieses Buch zur Hand nahm, irgendwas muss hier traurig sein. Denn das Buch ist schwarz eingebunden. Die meisten Bibeln sind schwarz eingebunden. Aber bitte beurteile das Buch nicht nach seinem Einband. Kannst du Ja sagen, Amen sagen dazu? Wir verstehen natürlich, warum Bibeln schwarz eingebunden sind. Und was ich dann immer tat mit der Traubibel meiner Eltern war, ich dachte, ich will den Schluss lesen. Ich will wissen, was am Schluss geschieht. Und wenn du den Schluss liest deiner Bibel, dann weißt du, okay, selbst wenn der Einband etwas anderes andeutete, es geht gut aus. Es geht schlecht aus für manche, geht schlecht aus für den Teufel. Und auch für manche Menschen wird es schlecht ausgehen, aber für uns geht es gut aus, für uns, die wir an ihn glauben. Don't judge a book by its cover. Und dann fand ich noch etwas Lustiges heraus, nämlich an einer der ersten Stellen, wo diese Redewendung auftaucht in der englischen Literatur, ist in einem Buch von einem gewissen George Eliot. Und als ich nachschaute, wer dieser George Eliot war, siehe da, es war eine Frau. Namens Mary Ann Evans. Das war ein Pseudonym. Eine Mary Ann Evans, die hat gelebt 1819 bis 1880, legte sich ein männliches Pseudonym zu, wahrscheinlich, um als Frau ernst genommen zu werden in diesem damals immer noch sehr männerlastigen Metier. Das Schreiben und Journalismus und Poesie, das siehst du, als Frau musstest du auch damals wirklich Mut haben, kühn sein und gewisse Privilegien haben, vielleicht von deiner Herkunft her überhaupt in so etwas hineingehen zu können. Und es ist vielleicht eine gewisse Ironie darin, dass gerade sie dieses Wort geprägt hat, don't judge a book by its cover. Nun, ich merke schon, ihr seid noch nicht so richtig mit dem Boot. Pastor Manfred, was willst du uns mit diesen Exkursen hier sagen? Also, lass uns ins Wort Gottes gehen. Wisst ihr, manchmal brauchst du, wenn du in einem richtig guten Restaurant essen gehst, das Erste, was dann kommt, nachdem du bestellt hast oder die Karte bekommen hast und bestellt hast, das Erste, was kommt, ist ein sogenanntes Amuse-Bouche oder ein kleiner Gruß aus der Küche. Hast du nicht bestellt, hast keine Ahnung, was es ist vielleicht, es wird dir angekündigt, das ist das und das. Meistens relativ klein und knapp, Und oft, wenn es ein gutes Restaurant ist, dann schmeckt das richtig gut und macht dir eben Appetit auf noch mehr. Hat gar nichts mit dem Hauptgang zu tun vielleicht. Außer, dass es natürlich in derselben Machart bereitet ist, wie das, was danach dann kommt. Ihr müsst euch daran gewöhnen, dass wir hier in einem sehr, sehr guten Restaurant sind, mit entsprechenden Sitten und Gepflogenheiten, und dass nicht immer gleich das Kotelett auf den Teller geklatscht wird. Und weißt du, ich habe schon ab und zu mal gedacht, so ein bisschen Allgemeinbildung täte vielen Christen gut. Und deswegen wirst du hier in dieser Gemeinde auch ein bisschen Allgemeinbildung bekommen von Zeit zu Zeit. Kann nicht schaden, oder? Okay, also lass uns zum Wort Gottes gehen. 2. Korinther 13, die Verse 3 bis 4. Ihr werdet gleich verstehen, wozu dieses Amüs-Busch gut war. 2. Korinther 13, die Verse 3 bis 4. Und zwar schreibt Paulus hier, und der 2. Korintherbrief, musst du verstehen, ist eine ziemlich fleischige Angelegenheit. Nicht fleischlich, sondern fleischig, da geht's richtig zur Sache. Da zieht Paulus alle Register, da gibt es Stellen, da wird dir Angst und Bange um ihn, er verteidigt sich, er nennt falsche Apostel, er redet von Lügenpropheten, er redet davon, dass der Teufel sogar in der Lage ist, sich als einen Engel des Lichts zu verstellen und solche Dinge, er redet vom Dorn im Fleisch, den ein Bote des Satans darstellt in seinem Leben und so weiter. Also du gewinnst hier Einblick in die Psyche und in die Geschichte von Paulus wie kaum in einem anderen Brief. Es ist, wie wenn er hier offen seine Karten auf den Tisch legt. Und hier schreibt er ihnen, denn ihr fordert ja einen Beweis dafür, dass Christus in mir redet, der gegen euch nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Mit anderen Worten, ihr habt ihn schon mächtig erlebt, ihr solltet es eigentlich besser wissen, Christus in eurer Mitte ist nicht schwach. Aber jetzt zweifelt ihr auf einmal an, ob dieser Christus tatsächlich auch in mir ist und durch mich wirkt und durch mich redet, obwohl ich es ja war, der eure Gemeinde gegründet hat. Ist schon seltsam, was Paulus hier eben für Register ziehen muss, um diese lieben Korinther wieder auf seine Seite zu ziehen. Aber er tut es. Also Paulus ist nicht einfach an den Punkt gekommen, wo er gesagt hat, nun gut, es ist Schicksal, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Ich hatte eine schöne Zeit mit den Korinthern, aber jetzt sind sie so verdreht und verschraubt und abgedreht, jetzt kann man nichts mehr machen. Also ich lasse sie ziehen, soll der Feind sie haben. Nein, das hat er nicht gedacht, nicht gesagt, nicht getan, nicht so gehandelt. Sondern er ringt um sie in diesem Brief und auch hier. Denn ihr fordert ja einen Beweis dafür, dass Christus in mir redet, der gegen euch nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Und jetzt kommt etwas, worüber wir noch ein bisschen reden werden dann. Denn er wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Denn auch wir sind schwach in ihm, aber wir werden mit ihm leben aus Gottes Kraft euch gegenüber. Ich weiß nicht, wie oft du diese Stelle schon gelesen hast. Und so gedacht hast, klingt ein bisschen komisch, weiß nicht so recht, was ich damit anfangen soll, Christus aus Schwachheit gekreuzigt, ach, wir sind schwach in ihm. Nun, wir verstehen Paulus nicht, Paulus war schwierig zu verstehen, gehen wir lieber zum Johannes-Evangelium, gehen wir lieber zu Markus, gehen wir lieber zum ersten Petrusbrief, das verstehen wir besser. Schade, denn hier ist so viel drin. Und der Grund, warum ich heute Morgen so angefangen habe, wie ich angefangen habe, ist, weil auch hier diese Wahrheit da ist, der Schein kann trügen. Der Schein kann trügen. Was du hier liest, ist nicht genau das, was gemeint ist. Was du hier liest, ist nicht wortwörtlich zu verstehen. Du magst vielleicht einwenden, ja, Pastor Manfred, möchtest du jetzt etwa die Autorität der Bibel in Frage stellen? Gehörst du jetzt auch ins Lager derer, die alles erst einmal hinterfragen und umändern und ihre eigene Lesart weitergeben dessen, was da steht? Nein, natürlich nicht. Aber du musst schon verstehen, dass nicht alles, was die Bibel wortwörtlich sagt, auch tatsächlich wortwörtlich gemeint ist. Ich hoffe, das ist euch klar. Und ich glaube, eine Sache, die wir auch verstehen müssen und zu wenig verstanden haben, in der Vergangenheit ist, dass zum Beispiel gerade Paulus manchmal ein hohes Maß an Ironie anwendet. Also es gab bestimmte Stilmittel des Schreibens zur damaligen Zeit, die auch, kannst die Bibel studieren, kannst das Neue Testament studieren, die Ausleger werden es dir bestätigen, die auch von den neutestamentlichen Schreibern angewendet wurden. Es gibt zum Beispiel eine Redeform namens rhetorische Übertreibung. Was ist eine rhetorische Übertreibung? Du magst sagen, ja, aber da, übertreiben ist immer Lügen. Übertreiben ist immer Lügen. Wir lügen nicht. Jesus hat ganz sicher nicht gelogen. Paulus hat auch ganz sicher nicht gelogen. Die anderen biblischen Schreiber auch nicht. Nein, du musst verstehen, was rhetorische Übertreibung ist. Rhetorische Übertreibung ist eine Redeform, die einen bestimmten Punkt so betont, dass es eigentlich übertrieben ist, aber es soll klar machen und bekräftigen, dass dieser Punkt extrem wichtig ist. Ein solches Beispiel liegt auf der Hand, nämlich da, wo Jesus sagt, wenn dein Auge, wenn dein rechtes Auge dich zur Sünde verleitet, dann reiß es aus. Wenn deine rechte Hand dich zur Sünde verleitet, dann haue sie ab. Es ist dir besser, dass du einäugig oder nur mit einer Hand ins Himmelreich eingehst, als mit beiden Augen und mit beiden Händen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Das ist zum Beispiel ganz klar rhetorische Übertreibung. Warum? Weil Jesus nicht wirklich gemeint hat, dass du dir dein Auge ausreißen sollst. Noch hat er gemeint, du sollst dir die Hand abhacken. Aber was er sehr wohl gemeint hat, ist, dass das Sehen und das Tun mit den Händen und das Gehen mit den Füßen eine enorm wichtige Angelegenheit ist und du nötigenfalls ins Extrem gehen musst, um klarzumachen, du willst ins Himmelreich und nicht in die Hölle geworfen werden. Versteht ihr das? Und dann gab es natürlich auch zur damaligen Zeit schon das Stilmittel der Ironie. Was ist Ironie? Und bitte versteht, dass ich rede hier weder von Zynismus noch von Sarkasmus, ich rede von Ironie, obwohl Paulus sogar, wenn du so willst, Zynismus bis Sarkasmus angewendet hat, zum Beispiel im Philipperbrief, wenn er dort sagt, sollen die, die euch beschneiden wollen, sich doch lieber gleich verschneiden lassen. Ich hoffe, du weißt, was das bedeutet. Das bedeutet nichts anderes, Klartext gesprochen, sollen die, die euch beschneiden wollen, sich doch gleich das ganze Glied abhauen lassen. Das, Paulus hat das gesagt. Also, das ist ziemlich zynisch. Aber hier verwendet er das Stilmittel der Ironie. Ironie ist eine humorvolle Art, mit ernsten Dingen umzugehen, mit ernsten Wahrheiten umzugehen, damit die Leute sie besser fassen können oder verstehen, wie absurd ihre eigene Position im Grunde genommen ist. Und genau so etwas haben wir hier vorliegen. Wenn wir uns nämlich fragen, ist Christus tatsächlich aus Schwachheit gekreuzigt? In deinem Inneren sollte sofort ein Protestruf laut werden. Lass mal den inneren Protestruf laut werden in dir. Christus ist nicht aus Schwachheit gekreuzigt worden. Paulus, was sagst du uns hier? Wir kommen noch dazu, wie Paulus das meint. Nun, warum bin ich mir da so sicher? Einfach. Johannes 10, 17 und 18. Johannes 10, die Verse 17 und 18. Hier siehst du, aus welchem Grund Christus gekreuzigt worden ist. Und wie es überhaupt möglich war, dass er gekreuzigt werden konnte. Johannes 10, 17 und 18. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Halleluja! Wir feiern Ostern heute Morgen. Was feiern wir an Ostern? Wir feiern den Sieg des Lammes Gottes. Wir feiern den Sieg am Kreuz. Wir feiern den Messias, der bereit war aus freien Stücken. Niemand nimmt mein Leben von mir. Ich lasse es von mir aus. Der Vater hat mir diese Vollmacht gegeben, mein Leben zu lassen und es wieder zu nehmen. Wir feiern die Opferbereitschaft dieses Menschen, Jesus Christus. Halleluja! Würdest du sagen, im Angesicht von Johannes 10, 17 und 18, dass Christus aus Schwachheit gekreuzigt worden ist? Wohl kaum, sondern das ist gerade seine Stärke. Aber sie erschien manchen wie Schwachheit. Damit verrate ich schon mal ein bisschen etwas. Nun, ein Widerspruch könnte hier kommen, nämlich, dass Paulus doch diese Stelle gar nicht gekannt haben kann. Denn das Johannesevangelium wurde erst viel später geschrieben, als das, was Paulus geschrieben hat im 2. Korintherbrief. Und damit hast du natürlich rein theoretisch, historisch, theologisch recht. Aber du musst verstehen, dass alles, was die biblischen Schreiber sagen, im selben Inspirationsfluss gesagt wird. Paulus sagt nirgendwo irgendetwas, das einem der anderen biblischen Schreiber im Neuen Testament widerspricht. Weder vorher noch nachher Geschriebenes widerspricht sich. Da ist ein Fluss, da ist ein Geist, da ist eine Salbung, die uns alles lehrt und die uns in alle Wahrheit leitet. Natürlich hat Paulus diese Worte so nicht gekannt, aber er wusste genau, warum Christus gestorben ist und warum nicht. Und ob er aus Schwachheit gekreuzigt worden war oder eigentlich aus seiner Stärke. Würdest du nicht sagen, jemand, der in der Lage ist, obwohl er Gottes Sohn ist, herabkam aus der Herrlichkeit, die ganze Erde hätte regieren können, und sich dann aber trotzdem freiwillig hingibt als Opfer, als makelloses, reines Opferlamm, dass so jemand die ultimative Stärke besitzt? Das ist ultimative Stärke, nicht ultimative Schwachheit. Lass uns zu anderen Stellen kommen. Paulus redet im 1. Korintherbrief auch von der Torheit des Kreuzes. In 1. Korinther 1, 22 bis 24 sagt er: Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Hier siehst du wieder, worauf das Ganze hinausläuft. Nämlich, Paulus legt dar, dass die Erwartung der Menschen eine andere war als das, was Gott in seiner unendlichen Weisheit und Allwissenheit wusste, dass es notwendig war und allein förderlich war zur Erlösung der Menschheit. Paulus sagt, war Juden Zeichen fordern. Das war das Problem der Juden. Kannst du in den Evangelien schon nachlesen. Sie wollten immer ein Zeichen haben. Sie wollten ein Zeichen sehen dafür, dass Jesus wirklich der Messias war. Am Ende sagt Jesus zu ihnen, kein Zeichen wird euch gegeben werden als allein das Zeichen des Propheten Jona. So, der Menschensohn wird 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. So wie Noah im Bauch des Fisches war. Das ist das Zeichen, das ihr jetzt noch kriegt, meine Lieben. Die Griechen suchen Weisheit. Mit anderen Worten, überragende Philosophie. Und zwar eine solche Philosophie, die nicht irgendwie hintergründig oder versteckt oder verborgen ist, sondern sogleich als Weisheit erkennbar ist. Und weißt du, Weisheit im Sinne Gottes ist nicht immer sofort als Weisheit erkennbar. Und das, was in den Augen der Welt als offensichtliche Weisheit erscheint, ist nicht immer weise im eigentlichen Sinne des Wortes und auf die lange Sicht gesehen. Ich meine, wäre es nicht weise in Zeiten der Krise zum Beispiel, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, wäre es nicht weise, sein Schärflein zusammenzuhalten und möglichst viel zur Seite zu legen und zu sparen und ja nichts zu geben, was man nicht geben kann oder auch das, was man geben könnte, eigentlich zurückzuhalten? Wäre das nicht weise? In den Augen der Welt ist das weise. Leg dir irgendwo ein gutes Polster an. Save it for a rainy day, wie sie im Amerikanischen so schön sagen. Spare es für einen schlechten Tag, der irgendwann kommt. Das ist die Weisheit der Welt. Aber du weißt selbst, dass diese Weisheit nicht übereinstimmt mit dem, was die Bibel lehrt diesbezüglich. Die Bibel lehrt, dass wir säen sollen, gerade auch in Zeiten der Not. Und vordergründig ist das nicht weise. Also wenn du einen Finanzberater, der einfach nur weltlich gebildet ist, hier in diese Gemeinde setzen würdest und er soll mal unsere Finanzbotschaften beurteilen, der würde sie sagen, schnell, weg, 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 weg. Scharlatane. Die versprechen dir etwas, das so ganz sicher nie stattfinden wird, weil alle Gesetze der Finanz- und Wirtschaftswelt sprechen dagegen, dass es so ist. Aber das Wort Gottes sagt etwas anderes. Und wir halten uns an das, was das Wort Gottes sagt. Predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Also der gekreuzigte Christus ist den Nationen eine Torheit. Obwohl sie ein Stück weit sehen, aha, da hat jemand ein gewaltiges Opfer gebracht. Wir waren ja gestern auf der Straße und Stefan und ich waren zusammen unterwegs. Und natürlich haben wir die Leute auf Ostern angesprochen. Und glücklicherweise sind wir an ein paar Leute geraten, die recht genau Bescheid wussten, was an Ostern geschehen ist. Und dennoch nichts anfangen konnten mit dem, was an Ostern geschehen ist. Siehst du, es hilft dir gar nichts zu wissen, dass es nicht der Osterhase ist, den wir feiern, sondern den Christus am Kreuz. Es hilft dir gar nichts, den Film von Mel Gibson gesehen zu haben und ein Tränchen verdrückt zu haben am Ende, sondern du musst diesen Christus und sein Opfer wirklich angenommen und verstanden haben und gesagt haben, okay, das ist meine Stärke von nun an. Mag in den Augen der Welt als ultimative Schwachheit erscheinen, aber von nun an ist das meine Kraft. Wenn Gott es erwählt hat, in seiner unendlichen Weisheit und Allwissenheit, diese Form der Schwachheit anzunehmen, dann bin ich bereit, es auch auf diesem Nenner zu versuchen. Dem Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Lass uns zu einer nächsten Stelle kommen, 1. Korinther 1, 25. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Natürlich, das ist wieder so eine Stelle, die Übersetzungen helfen uns manchmal dabei, Dinge falsch zu verstehen. Was wäre es Großes gewesen, hier Anführungs- und Schlusszeichen zu setzen? Vor das Törichte oder das Törichte Gottes in Anführungszeichen zu setzen und das Schwache Gottes in Anführungszeichen zu setzen. Denn, darf ich dich erinnern und informieren darüber, Gott ist weder töricht noch schwach. Halleluja. Sind wir noch auf derselben Seite hier? Gott ist weder töricht, noch ist er schwach. Das ist ironisch gesprochen. Wenn Paulus hier vom törichten Gottes spricht, das immer noch weiser ist als die Menschen und vom schwachen Gottes, das immer noch stärker ist als die Menschen, dann sagt er doch damit nur, beziehungsweise eigentlich, Gott hat eine Weisheit und eine Kraft, die uns manchmal verborgen ist in ihrem wahren Wesen. Aber weil es eben immer noch Gottes Kraft ist, ist sie in der Lage, Dinge zu bewirken, die anders gar nicht bewirkt werden können. Also manchmal, wenn du diese Dinge liest, bekommst du fälschlicherweise den Eindruck, Gott will uns hier ein bisschen an der Nase herumführen. Er möchte wissen, wie weit wir bereit sind, mit ihm zu gehen und macht es deswegen besonders töricht. So, den wische ich jetzt mal eins aus in ihrer Weisheit. Das mache ich jetzt zu Schanden, weil sie haben ja in ihrer Klugheit mich nicht erkannt. Jetzt mache ich das zu Schanden, indem ich besonders töricht handle. Nein, wenn du es genau anschaust, dann wirst du zu dem Schluss kommen, unweigerlich, dass Erlösung der Menschheit auf keinem anderen Weg überhaupt möglich gewesen wäre, als nur durch den Sohn Gottes, der inkarniert, im Fleisch gekommen, auf diese Erde kommt, seinen Dienst tut, als lebendiges, heiliges Lamm Gottes stirbt, an einem Kreuz auf Golgatha ins Grab gelegt wird, ins Totenreich hinabfährt, dem Teufel dort begegnet und ihn dort besiegt und dann aufersteht und in den Himmel fährt. Es wäre gar nicht anders möglich gewesen. Aber weil die Menschen so gefallen sind, weil Menschen so verdreht sind, kommt ihnen das, was Gott hier tut, in seiner ganzen Kraft, kommt ihnen vor wie Schwachheit, kommt ihnen vor wie Torheit. Weil sie in ihrer Weisheit hätten anderes getan. Weil wenn du die griechische Götterwelt, den griechisch-römischen Götterkosmos studierst, dann wirst du immer Götter sehen, die einerseits sehr menschliche Züge aufweisen, insbesondere in ihrer Neigung zu sündigen, Ja, und Intrigen zu schmieden und so weiter und so fort. Man muss nur an die modernen Verfilmungen von irgendwelchen griechischen Mythologien die anschauen, dann siehst du, was das für Helden waren. Und dann sind sie auf der anderen Seite immer in einer Art und Weise kraftvoll und mächtig, dass dir Hören und Sehen vergeht. Spider-Man, Batman, Superman und der große Hulk in einem. Und die Vorstellung der Griechen, und damit, da sind die Römer immer eingeschlossen, weil die römische Kultur gab es eigentlich gar nicht. Die römische Kultur war die griechische Kultur, musst du verstehen. Während Rom das die ganze damals bekannte Welt eingenommen hat, hat die griechische Kultur und Sprache die ganze damalige Welt eingenommen. Es war eine Wechselwirkung, könnte man sagen. Die Vorstellung der Griechen war immer davon geprägt, sende uns einen Helden. Und zwar einen Helden, der dies auch sofort erkennbar ist, der entsprechend reden kann, der entsprechend auftreten kann, der entsprechend aussieht, der entsprechend muskulös ist, der entsprechend gut gekleidet ist, der eine entsprechende Herkunft aufweisen kann und so weiter. Und Paulus zum Beispiel war genau all das nicht. Siehst du, woran die Probleme der Korinther lagen, die sie mit Paulus hatten? Manche der Probleme, die sie mit ihm hatten, lagen schlicht daran. Nun, Paulus, wir mögen dich, wir schätzen dich und vielen Dank, dass du uns die Gemeinde gegründet hast. Aber jetzt sehnen wir uns doch nach jemandem, der ein bisschen mehr unserer Kultur entspricht. Jetzt möchten wir doch lieber einen sehen, der mal so richtig auf den Putz hauen kann. Jetzt möchten wir einen sehen, der uns nach allen Regeln der Kunst rhetorisch an die Wand klatscht. So müsst ihr euch das vorstellen, wie die Korinther mit Paulus argumentiert haben. Jetzt möchten wir endlich mal einen gut aussehenden Typen hier haben. Schick uns mal so einen Apollos. Nun, das ist nur angenommen, dass der besser ausgesehen hat. Ja, ich weiß nicht, wie die ausgesehen haben. Aber man könnte es sich vorstellen, dass es so oder ähnlich gewesen sein könnte. Schick uns einen Apollos. Schick uns einen Petrus, bei dem wissen wir wenigstens, dass er mit Jesus unterwegs war. Ja, aber Paulus, zweifelhaft. Hä? Und du siehst nicht gut aus, nachdem du einmal gesteinigt worden bist. Angenommen, Paulus war wirklich eher kleinwüchsig, wie man sagt. Also von kleiner Statur, so muss man sagen. Dann hat auch das nicht unbedingt beigetragen und mitgeholfen, ein gutes Bild abzugeben vor diesen Leuten. Und dann hat Paulus es hier sogar noch zusätzlich selbst erwählt, nichts anderes unter ihnen zu wissen als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Und in Schwachheit und Torheit aufzutreten. Aber siehst du, dass genau in dieser Schwachheit seine Stärke lag? Dass er nur so schwach auftrat, weil er wollte, dass sie nicht auf Äußeres vertrauten, der Schein kann trüben. 1. Korinther 2, Vers 8. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, die Weisheit, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Das ist eine Schlüsselstelle. Wenn du die Erlösung, das Kreuzesgeschehen verstehen willst, ist das hier eine Schlüsselstelle. Und zwar aus folgenden Gründen. Einerseits, du magst vielleicht sagen, ja, da ist doch nur davon die Rede, dass die Fürsten dieser Welt, also sprich Pilatus und Herodes, dass sie Christus nicht gekreuzigt hätten, wenn sie die Weisheit Gottes verstanden hätten. Ja, das stimmt. Das kann ein Aspekt sein, den Paulus hier meint. Aber wenn du nach den Worten Fürsten und Zeitalter suchst, dann findest du genau eine weitere Stelle, nämlich im Epheserbrief, und dort beziehen sich genau diese Begriffe auf unsichtbare Herrscher, Fürsten und Machthaber dieses gefallenen Zeitalters. Mit anderen Worten, dämonische Mächte. Und jetzt wird's interessant. Jetzt wird's richtig interessant und spannend. Paulus sagt also eigentlich, wenn die unsichtbaren Machthaber, Fürsten, Obersten dieses gefallenen Zeitalters, die Geister in der unsichtbaren Welt, die Weisheit Gottes erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Und weißt du, was dann geschehen wäre? dann hätten wir ein großes Problem gehabt. Und Gott selbst hätte ein großes Problem gehabt. Gott musste sich töricht verhalten, damit die Mächte in der unsichtbaren Welt es nicht sofort erkannten. Deswegen trat er in scheinbarer Torheit, in scheinbarer Schwachheit auf. Er wollte eigentlich diese Mächte an der Nase herumführen. Denn siehst du, die haben seit 4000 Jahren Ausschau gehalten nach der Erfüllung der Verheißung, nach der Erfüllung der Prophetie. Es wird einer kommen, der der Schlange den Kopf zertritt. Wie wird er wohl aussehen? Was wird er wohl reden? Wie wird er sich wohl verhalten? Was wird er wohl sagen? Aber es ist ihnen nicht im Traum eingefallen, dass der, von dem gesagt wurde, er würde der Schlange den Kopf zertreten, bereit sein würde, sich an ein Kreuz hängen zu lassen. Sie haben eher Ausschau gehalten nach einem mit Nägeln unter den Schuhsohlen. Nach einem Kampfesmann, nach einem aggressiven Herrschertypen, nach einem Macher. Nach jemandem, den sie erkennen konnten, ah, das muss der neue Held Gottes sein. Wahrscheinlich haben sie alle Helden Gottes des Alten Testaments studiert und haben eine Umfrage gemacht in der dämonischen Welt. Was meint ihr, wie müsste er sein? Wie müsste er aussehen? Wie müsste er daherkommen? Was wäre er bereit zu tun? Was wäre er nicht bereit zu tun? Und weil sie zu dem Schluss kamen, dass der Retter Gottes niemals bereit sein könnte, sich selber besiegen zu lassen, damit andere einen Sieg bekommen, gingen sie der Täuschung auf den Leim, dass mit Christus am Kreuz die Sache für sie besiegelt wäre. Ultimative Täuschung. Weißt du, der Triumph des Teufels, der sicher einen Moment wert, also ich meine, ich kann mir gut vorstellen, ja. Als Christus dort am Kreuz hing, da war dem Teufel und seinen Dämonen noch nicht klar, was ablief. Denn jetzt fuhr der Geist Jesu, da er gestorben war gegenüber seinem Gott, fuhr ins Totenreich. Dort, wo jeder gestorbene Sünder, in Anführungsstrichen, erst einmal hingeht. In den Herrschaftsbereich des Teufels. Kannst du dir das vorstellen? Und noch immer dachten sie, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Ein Held Gottes mehr ist besiegt. Aber dann auf einmal, nachdem Christus der Gerechtigkeit des universalen Gerichtshofes Genüge geleistet hatte, gelitten hatte bis zum Äußersten, kam der Geist Gottes in ihn hinein und auferweckte ihn im Totenreich. Verstehst du? Im Totenreich, in der Domäne des Teufels. Kam der Geist Gottes in ihn hinein und erweckte ihn. Und da auf einmal schwante dem Teufel Arges. Oh. Ich bin einer Täuschung erlegen. Der Schein trügt. Der Schein hat mich betrogen. Ich bin nur nach dem Äußeren gegangen. Und weißt du, es ist immer gefährlich, nur nach dem Äußeren zu gehen. Und ein Grund, warum wir manche Dinge nicht tun und in manchen Dingen eine sehr, sehr klare, vielleicht sehr konservative Position einnehmen dieser Tage. Weißt du, das hat sich bei mir auch geändert im Laufe der letzten Jahre. Als wir anfingen mit dieser Gemeinde hier, für mich schien vieles noch viel mehr möglich zu sein an modernen, was weiß ich, Formen und wie man die Leute anspricht und all das. Aber ich bin mehr und mehr zu dieser konservativen Position gekommen. Vielleicht hast du dich gefragt, er postet fast nur noch A.W. Tozer. Und diese scharfen Worte, die ein A.W. Tozer ausgesprochen hat vor 50, 60 Jahren, weil er ein Prophet war. Und weil er gesehen hat, woran der Leib Christi krankte schon damals, nämlich an derselben Krankheit, der die Korinther erlegen waren. Gib uns einen Helden, gib uns etwas Vordergründiges, gib uns einen schönen Schein, mach uns eine Show, an der wir uns erfreuen können. Ohne zu wissen und ohne zu merken, dass dir das nicht helfen wird. Das war die Botschaft von Paulus über weite Strecken. Im 1. und 2. Korintherbrief. Kolosser 2, 14 und 15. Hier sehen wir das Kreuzesgeschehen von einer anderen Seite. Mark Hankins sagt es immer so schön, diese Stellen im Neuen Testament sind wie ein Röntgenbild des Kreuzesgeschehens. Wenn du ein Foto hättest machen können vom Kreuz, was würdest du darauf sehen? Du würdest sehen, Jesus am Kreuz hängen, die beiden Schächer zu seiner Rechten, zu seiner Linken. Du würdest die verbliebenen Zeugen sehen unten am Kreuz, vielleicht ein paar römische Soldaten, ein schauriges Bild. Aber Mark Hankins sagt, wenn du ein Röntgenbild machen könntest des Kreuzesgeschehens, dann würdest du zum Beispiel Kolosser 2, 14 und 15 sehen. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehen, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer oder aus der Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Den Schuldschein, alles, was gegen dich stand, alles, was gegen mich stand, das ganze Buch, die ganzen Aufzeichnungen unserer Schandtaten, wurden ans Kreuz geheftet. Christus ist dafür gestorben. Indem er ihn ans Kreuz nagelte, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Der Besiegte wird auf einmal zum Sieger. Und jetzt stell dir noch einmal Christus vor. Stell dir noch einmal diese Situation vor. Stell sie dir plastisch vor. Man könnte sagen, Christus war toter als andere Tote, weil er die Sünde der ganzen Menschheit trug. Amen, natürlich war er genauso tot, aber in einem gewissen Sinn könntest du sagen, Jesus war eigentlich, wenn du ein Meer von Toten vor dir hast, dann wäre er auf der untersten Ebene. Aber jetzt kommt der Geist Gottes in ihn hinein. Und in dem Moment, wo er wieder lebendig geworden ist, in seinem Geist, siehst du, das genügt und damit begann es. Zuerst wurde sein Geist lebendig, nicht sein Leib. Da stieg sein Geist auf aus dem Totenreich zurück in seinen Körper, der in der Grabhöhle lag, und Auferstehung war eine vollendete Tatsache. Und jetzt stell dir den Teufel vor und seine Dämonen. Stell dir vor, wie sie erwachten und was für ein Grauen sie befallen haben muss in diesem Moment. Denn in diesem Moment muss ihnen klar geworden sein, wir haben die einzige Chance, wir hatten eine Chance. Du hattest deine Chance, Cowboy. Du hattest deine Chance. Und die Chance hätte darin bestanden, den Herrn der Herrlichkeit nicht zu kreuzigen. Aber darauf wären die nie gekommen. Warum? Weil sie zu stolz waren, weil sie zu arrogant waren, weil sie Weisheit nicht kannten, weil sie Gott falsch einschätzen, weil sie ein völlig falsches Bild von ihm hatten. Weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass Gott sich so herabbeugen würde, dass er die Menschheit erlösen würde auf Kosten seines eigenen Sohnes. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Aber du und ich, wir können uns das vorstellen. Und durch den Glauben können wir es auch ergreifen. Halleluja. Und damit schlagen wir uns auf die Seite der Schwachheit, welche eigentlich die wahre Stärke ist. Halleluja. Er hat sie völlig entwaffnet, sie öffentlich zur Schau gestellt, einen Triumph über sie gehalten in ihm. Denn damit war ihre und ist ihre ultimative Niederlage besiegelt, ein für alle Mal. Es gibt keine weitere Chance mehr, irgendetwas zu ändern an der Geschichte Gottes. Read the end of the book, wie Brother Copeland immer gesagt hat und immer sagt. We win. Halleluja. Ein dritter Punkt, auf den ich noch kommen will, ist die Aussage von Paulus, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Siehst du im 2. Korintherbrief in diesem Kapitel 12, ich habe gerade kürzlich eine neue Abhandlung geschrieben hier. Ich lese sie euch nicht vor, so sieht das aus. Es ist in Form einer Endnote. Weißt du, was der Unterschied zwischen einer Fußnote und einer Endnote ist? Die Fußnote steht im Fußbereich der Seite, unten, und die Endnote steht am Ende eines Textes. Endnoten, weil sie den Text nicht stören können, länger sein als Fußnoten, wie du hier siehst. Und bestimmte Sachen muss man in Endnoten behandeln, weil man schlicht keinen Platz hätte, sie in einer Fußnote zu behandeln. Und was Paulus dort sagt im 2. Korintherbrief mit dem Dorn im Fleisch und dass er Wohlgefallen hat an Schwachheiten und an Anfechtungen und all diesen Dingen. Ah, das hat mich so geplagt, dass ich diese Endnote schreiben musste. Du magst sagen, ja, aber Pastor Manfred, hast du das jetzt irgendwie klären können? Konntest du das lösen? Oder was ist das Resultat von all dem? Das präsentiere ich euch heute Morgen. Wie Paulus diese Dinge wirklich gemeint hat. Nun, auf den Dorn im Fleisch können wir nicht eingehen. Und bitte versteh recht, wenn es so aussieht, als würde ich Paulus quasi korrigieren. Ich korrigiere nicht Paulus, sondern ich korrigiere das Bild, was manche Leute haben, das religiöse Bild von diesen Dingen. Ja, wir sind schwach. Amen. Aber in dieser Schwachheit kommt seine Stärke umso mehr zur Geltung. Suchen wir deswegen die Schwachheit? Verherrlichen wir die Schwachheit? Suhlen wir uns in der Schwachheit? Suchen wir Verfolgung, Anfechtung und Not? Nein. Also erstens kommen diese Dinge von selbst. Zweitens, lass uns mal eine Stelle lesen, wo das besonders deutlich wird. Nein, es kommt zuerst eine andere. 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Also wenn du hier die liebe Elberfelder Übersetzung liest, dann scheint es tatsächlich so, als würde Paulus sagen, er rühmt sich seiner Schwachheiten. Er ist stolz auf seine Schwachheiten. Er freut sich über seine Schwachheiten. Das ist das, was hier scheinbar steht, nicht wahr? Nun, selbst wenn du es so lesen willst, dann bitte setze es in Anführungs- und Schlusszeichen. Aber ich habe gute Botschaft für euch. Was Paulus hier eigentlich sagt, ist Folgendes. Und er hat mir versichert, meine Gnade genügt dir. Mit anderen Worten, meine Gnade ist ausreichend auch für diese Situation. Viele haben, jetzt kommen wir doch noch zum Dorn im Fleisch, gedacht, dass Paulus zwar dreimal den Herrn angefragt hat, Herr, was ist mit diesem Dorn im Fleisch, kann das nicht endlich aufhören? Und Gott hat ihm, oder der Herr hat ihm gesagt, meine Gnade genügt dir. Mit anderen Worten, lass dir an meiner Gnade genug sein. Kämpfer Gottes müssen angefochten werden. Jeder Mann, echte Mann Gottes braucht einen Dorn im Fleisch. Deswegen verlass dich einfach auf meine Gnade. Während eigentlich, was der Herr sagt, ist, die Gnade, die du doch schon erlebt hast in vielfältiger Art und Weise, die Gnade, von der du selbst geschrieben hast, dass sie es ist, die das Werk durch dich tut und die dich dazu bringt, mehr zu arbeiten als alle anderen, diese Gnade, darin ist auch die Autorität enthalten, die du brauchst, um diesem Treiben Einhalt zu gebieten. Erhebe du deine Stimme und sage, du Dorn im Fleisch, du Bote Satans, hör auf! Das sollte er tun, denn weißt du, es wird der Zeitpunkt kommen im Leben von jedem von uns, wo der Herr nicht mehr bereit ist, für uns die Autorität auszuüben. Du erinnerst dich an diese Geschichte von Kenneth Hagin, wo er eine Vision hatte, eine offene Vision von Jesus, der ihm erschien und zu ihm redete. Und Kenneth Hagin verstand jedes Wort, das der Herr zu ihm sprach. Und auf einmal taucht ein kleiner affenähnlicher Dämon auf, stellt sich zwischen Jesus und Kenneth Hagin und fängt an, Lärm zu machen. Jeckedi-jeck, jeckedi-jeck, jeckedi-jeck. So, dass Kenneth Hagin nicht mehr verstand, was Jesus sagte. Und das Ganze ging eine ganze Weile. Und Kenneth Hagin dachte immer, wann wird der Herr dem Einhalt gebieten? Wann wird der Herr diesem Dämon endlich sagen, dass er weichen muss? Aber der Herr tat es nicht. Bis Kenneth Hagin der Geduldsfaden riss und er zu diesem Geist sprach, zu diesem Dämon sprach, im Namen Jesu, weiche und verlass diese Räumlichkeiten. Und schon war er weg. Und dann fragte Kenneth Hagin Jesus, warum hast du nichts getan? Und Jesus sagte zu ihm, ich hätte nichts tun können, denn diese Autorität ist dir übergeben. Halleluja. Oh, das ist so wunderbar. Leute, wenn wir das verstehen, wenn wir das anwenden, wird unser Leben anders aussehen. Halleluja. Mit größter Freude werde ich mich künftig noch mehr rühmen in meinen Schwachheiten. In, dort steht diese kleine griechische Präposition in. En, in, steht dort im Text. Paulus sagt nicht, ich rühme mich meiner Schwachheiten. Er sagt, ich rühme mich in meinen Schwachheiten. Und das heißt nicht, dass er sich ihrer rühmt, sondern er rühmt sich trotzdem. Halleluja. Und das ist die Botschaft, die wir verstehen müssen und die Paulus uns herüberbringen will. Nämlich, egal wie die Umstände aussehen, du hast den Sieger in dir. Du hast den Sieger auf deiner Seite. Du magst dich in Schwachheit befinden, magst dich in Not, magst dich in zeitweiliger Niederlage befinden. Aber verstehe, der Größere ist in dir. Halleluja. Deswegen kannst du dich mitten in den Schwachheiten rühmen. Damit die Kraft des Christus ihr Zelt über mir aufschlagen. Das Wort, welches er hier verwendet, beschreibt tatsächlich, dass die Kraft des Christus nicht nur bei uns wohnt oder mit uns wohnt, sondern förmlich ihr Zelt über uns aufschlägt. Stell dir mal so einen richtig heißen Sommertag vor und du musst draußen auf dem Feld arbeiten und du sehnst dich nach nichts mehr als nach ein bisschen Schatten. Und auf einmal kommt ein Zelt aus dem Himmel herab, ein Baldachin, und stellt sich über dich. Die Kraft des Christus, die dich wie ein Zelt überschattet. Und wie oft haben wir das nicht schon erlebt? Dass wir am Rand der Verzweiflung waren. Dass wir an einen Punkt kamen, wo wir am Leben verzweifelt sind, wie Paulus an anderer Stelle sagt. Wo wir am liebsten aufgegeben hätten. Wo wir in uns schwach waren. Das kennt jeder von uns. Und gerade dann auf einmal konntest du die Kraft Gottes erkennen und verstehen und wahrnehmen, wie vielleicht noch nie vorher. Sollten wir deswegen solche Situationen suchen? Siehst du, das ist der Fehlschluss, den insbesondere unsere lieben evangelikalen Freunde gezogen haben. Nämlich, wenn das so ist, ja, dann lasst uns in die Schwachheit fliehen. Wenn das so ist, dann lasst uns die Schwachheit bekennen, so oft es nur geht. Wir sind schwach, wir sind nichts, wir sind niemand, wir sind kleine Würmchen, die im Staub kriechen, Herr. In der Hoffnung, dass dadurch wir die Kraft Gottes anreizen können, provozieren können, den Herrn einzugreifen für uns. Aber so funktioniert es nicht. Ja, du wirst ans Ende deiner selbst kommen. Aber du, bitte hilf nicht nach. Weißt du, das entspricht nicht den Spielregeln. Ich denke manchmal, das ist ein großes Problem, das wir auch haben im Leib Christi, nämlich, dass viele einfach nicht nach den Spielregeln spielen wollen. Für mich ist jetzt gerade so wirklich ein Paradebeispiel aus der Sportwelt, wie man das auch illustrieren könnte, findet jetzt gerade statt vor unseren Augen. Der liebe SC Bern, der die ganze Qualifikation, die ganze Meisterschaft lang irgendwo in der Mitte bis weit unten war in der Liste. Und du weißt, das sind 12 Mannschaften und 8 kommen in die Playoffs und 4 kämpfen dann um den Abstieg. Oder in Playouts, wie auch immer. Und der SC Bern hat es diese Saison gerade noch knapp, wirklich ober knapp, in den letzten 2-3 Spielen entschieden, noch in die Playoffs geschafft. Wo die Großen sich miteinander messen, wo der SC Bern eigentlich auch hingehört. Mehrfacher, vielfacher Schweizer Meister. Dann kommen diese Playoff-Runden, wo die einzelnen Mannschaften dann jeweils bis zu 7-mal gegeneinander spielen. Und dieser SC Bern, der so eine schwache Leistung gezeigt hat, während der ganzen Meisterschaft, fegt jetzt eine Mannschaft nach der anderen weg. Zuerst die ZSC Lions, sorry Sarah, jetzt dann den HCD. Und seit gestern Abend ist es klar, der SC Bern ist im Finale und spielt um den Schweizer Meistertitel. Zum ersten Mal in der Geschichte der Playoffs in der Schweiz hat ein 8-Platzierter es geschafft, ins Finale zu kommen. Das ist für mich eine schöne Illustration dieser biblischen Wahrheit. Sie haben eine schwache Leistung gezeigt. War es Absicht? War das Kalkül? Haben Sie nur einfach tief gestapelt? Nein, ich glaube, es ging Ihnen so wie uns oft. Nämlich, wir haben unser Bestes gegeben, aber es hat einfach nicht für mehr gereicht. Aber wir haben es gerade noch geschafft und jetzt kam der Herr uns zur Hilfe. Halleluja. Willst du jetzt damit sagen, dass der Herr dem SCB zur Hilfe kam, Pastor Manfred? Ich habe doch für die Klotenflyers gebetet, gell, Milena? Nein! Bitte versteh das recht, zu solchen Aussagen würde ich mich nie versteigen. Lass uns noch eine Stelle anschauen. 2. Korinther 12, Vers 10. Hier wird es noch krasser. Wenn du das liest und richtig verstehst, was hier eigentlich gesagt wird, dann verstehst du auch, warum ich manchmal so dieses unbändige Verlangen habe, diese Dinge zu erklären und ins richtige Licht zu stellen. Weil wenn du sie so liest, wie sie da stehen, sind sie so falsch, wie sie nur sein können. 2. Korinther 12, Vers 10. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also lasst uns von jetzt an, Appell an die Gemeinde, vom Pastor Manfred höchstpersönlich, lasst uns von jetzt an Wohlgefallen haben an Schwachheiten, Wohlgefallen haben an Misshandlungen. Philipp, komm, wir demonstrieren das mal. Du hast Wohlgefallen an Misshandlungen. Bam, bam, bam. Er hält sogar sein Hinterteil hin. Aber er hat Wohlgefallen daran, siehst du? Er hat Wohlgefallen daran, von seinem Pastor malträtiert zu werden. Weil schließlich ist ja auch ein Pastor nur ein Mensch. Und er braucht auch die Gnade Christi. Wir haben Wohlgefallen an Nöten, an Verfolgungen. An Ängsten haben wir Wohlgefallen um Christi willen. Denn wenn wir schwach sind, sind wir stark. Da sollte wieder dieser innere Protestruf laut werden bei dir. Das kann doch nicht sein! Und es ist auch nicht so, Halleluja! Sondern was Paulus hier sagt ist, und es sind manchmal die kleinen Worte, die eine große Rolle spielen, was er sagt ist, darum bin ich zufrieden und guter Dinge, mitten in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Bedrängnissen um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Du magst sagen, ja, wo ist denn da der Unterschied, Pastor Manfred? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Stell dir Paulus in Philippi vor, im Gefängnis, in Verfolgung, in Bedrängnis, in äußerster Not, in Drangsalen. Aber in diesen Drangsalen erhebt er seine Stimme zum Herrn und lobpreist ihn. Und was tut der Herr dann? Er erschüttert das ganze Gefängnis. Ein Erdbeben kommt, die Türen gehen auf, die Fesseln aller lösen sich. Warum? Weil Paulus Wohlgefallen hatte an Drangsalen, an Bedrängnis, an Not, an Verfolgung. Nein, sondern in diesen Dingen. Halleluja. Oh, glory to God. Und dann kannst du Christus erleben. Weißt du, Paulus und Silas haben sich nicht gesagt in Philippi so, jetzt machen wir hier eine richtige Leidensshow. Wir zeigen jetzt sämtlichen folgenden Generationen von Christen, zeigen wir jetzt, wie man als Apostel wandeln muss. Wir treiben zuerst einen Dämon aus und dann lassen wir uns nach allen Regeln der Kunst verprügeln und ins Gefängnis werfen. Nein. Weißt du, das war doch nur der Feind, der immer noch nichts dazugelernt hatte. Der dachte, wenn ich diese Leute ins Gefängnis setze, dann kann ich sie mundtot machen. Der immer noch nichts gelernt hatte, der nicht wusste, okay, scheinbar ist es so, dass diese von Gott gesandten Boten hier, dass die gerade dann zur Höchstform auflaufen, wenn es ihnen äußerlich am schlechtesten geht. Wenn ein Zuschauer sagen würde, jetzt ist es vorbei, Daumen runter. Cäsar in der Arena. Wir suchen diese Gelegenheiten nicht, aber wenn sie sich ergeben, wenn wir hineingeführt werden, wenn wir darin sind, dann lasst uns jubeln und jauchzen und das Beste daraus machen und unser Vorbild Christus vor Augen haben und wissen, jetzt, es ist nur noch eine kurze Zeit, die Kraft Gottes brodelt schon in mir, der Geist Gottes ist schon wirksam in mir, er ist schon dabei, mich lebendig und noch lebendiger zu machen. Ich explodiere förmlich vor Kraft, Halleluja, Auferstehungskraft ist wirksam in mir, Glory! Halleluja! Weißt du, und dieses Prinzip kannst du anwenden in jedem Bereich des Lebens. Fang an, die Dinge zu messen, nicht nach dem Schein, nicht nach dem Äußeren, sondern nach dem Kern. Auch die Größe der Gemeinde zum Beispiel, das sagt absolut nichts aus. Ich bin absolut überzeugt inzwischen, dass der Herr hier dabei ist, etwas heranzuziehen, etwas heranzuzüchten. A new breed of people, wie man im Englischen so schön sagt. Eine neue, es gibt kein gutes deutsches Wort dafür, übersetze es selber, wenn du es nicht kannst, oder wenn du es nicht verstehst. A new breed of people, geh ins Lexikon, Google Translator weiß es, was auch immer. Frag mich im Privaten. Halleluja. Nach außen hin, okay. Ich kann mir regelrecht vorstellen, wie manche Leute hier reinkommen und sehen, was, die sind nicht mehr als 40, 50 Leute. Ja, das kann ja nicht wirklich was Tolles sein. Wahrscheinlich einfach eine große Klappe und nicht viel dahinter. Hatte Paulus eine große Klappe, war nicht viel dahinter. Hatte Jesus eine große Klappe und es war nicht viel dahinter. Aber weißt du, diese haben sich in Situationen begeben, aufgrund ihres Auftrags, die nach außen hin wie eine Niederlage aussahen. Aber dann kam der Sieg. Und davon bin ich überzeugt, dass das auch bei dir und bei mir und bei uns so sein wird. Halleluja. Also das ist dasselbe, wie Paulus in Römer 5, Vers 3 sagt. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Und jetzt hat es auch die Elberfelder richtig. Wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Aber im Griechischen ist es genau dieselbe Art von Formulierung. Jetzt kannst du dich fragen, warum übersetzen sie hier so und da so? Ja, weil Paulus eben wirklich sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und er rühme mich meiner Schwachheit. Nein! Aber wahr ist, dass das, was wir tun, dass das, was wir glauben und dass das, was wir präsentieren, nach außen hin manchmal nicht nach viel aussehen mag. Aber der Schein trügt. Halleluja. So wie der Schein trug an Ostern. Christus ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn.